Herzlich willkommen zu diesem Freiluftgottesdienst. Ich hoffe, alle Autos können belüftet werden. Es ist so schön, in die Augen vieler Autos zu schauen und auch Menschen. Ich hätte so gerne am Anfang noch so ein paar Sachen gesagt, wie zum Beispiel, Sie sind jetzt hier willkommen an Bord und da ist der einzige Fluchtweg, die andere Flügel geht nicht. Und wenn Sie etwas brauchen, dann machen Sie die Blinkanlage an, damit man sehen kann, dass Sie eine Frage haben oder etwas sagen wollen oder aufs Klo, auf die Toilette wollen. Oder, also man könnte ja so tolle Sachen einfügen, wenn man so ein Auto mit dabei hat. Ist jetzt noch nicht. Wir starten hinein in dieses Thema, was Manuela gerade angeschnitten hat und wo ich gedacht habe, ja, es ist genauso. Wir sind nicht hier, um uns an eine Klagemauer zu lehnen. Zu sagen, ach Gott, ist das alles schrecklich und wann hört es auf und ich mag bald nicht mehr und überhaupt. Das ist sicher nicht der Sinn eines Gottesdienstes, auch wenn es in der Zeit von Corona ist, sondern man muss ein bisschen näher hinschauen, was da abgeht, momentan gerade wirklich läuft. Und mir fällt auf, dass es zwei Arten von Reaktionen gibt. Die eine Reaktion ist die, die ärgerlich, mürrisch, müde darauf wartet, dass endlich jetzt mal Schluss ist mit diesen ganzen Restriktionen, mit diesem Festlegen, wie weit ich noch gehen darf und schnaufen darf und wie weit ich Abstand halten muss zu anderen. Ich will das nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Und da ist so eine richtige Aggressivität da. Man sieht es an den Protesten, die da laufen, wo sich übrigens verschiedene Leute drunter mischen, die das halt mal als willkommene Chance ansehen, auch mal ihre Verschwörungstheorien loszuwerden. Aber das ist ein anderes Kapitel. Jedenfalls, es gibt solche, die mit dieser Krise schlichtweg nicht umgehen können. Auch vielleicht sogar nicht wollen. Sie haben da was dagegen. Da arbeitet was in ihnen. Und es gibt andere, die sagen, ey, alles verrückt, aber irgendwo bin ich auch gespannt darauf, was geschieht da? Was kommt da an Neuem? Was können wir noch gar nicht sehen? Wir haben noch nie so eine Periode mitgemacht und wir möchten gerne mal mitbekommen, was macht das mit mir, mit uns und mit der Menschheit als Ganzer, denn es ist ja weltweit die gleiche Misere. Und da fiel mir ein Wort ein von Teilhard de Chardin, das ist so ein Paläontologe und auch Theologe, und der hat mal einen Satz gesagt, vielleicht passt er ein bisschen dazu. Die größte Gefahr, worüber die Menschen in Schrecken geraten könnten, ich lasse es mal so, ist nicht irgendeine Katastrophe. Also, die größte Gefahr, worüber die Menschen in Schrecken geraten könnten, ist nicht irgendeine Art von Katastrophe. Und die Pandemie ist eine Katastrophe. Sie hat schon unendlich viele Menschenleben gekostet, ohne an die zu denken, die seelisch schier dran zerbrochen sind. An dem Nicht-Besucht-Werden, an dem Alleingelassen-Sein oder was auch immer, oder auch der engen Bedrängung in einer kleinen Wohnung mit möglicherweise noch 3, 4 Kindern auszuhalten und zu gucken, wann ist das vorbei? Meine Frau sagt immer, mehr Gaudi halber, und wie lange noch? Weil unsere 4 Kinderlein sind alle da, die sind aber alle schon groß. Und also ist es auch schön, wenn man da ein bisschen jammert. Nicht? Jammert auf einem sehr hohen Niveau. Die halten genügend Abstand zueinander, das hat man gesehen, ja? Gut. Also die größte Gefahr, worüber die Menschen in Schrecken geraten könnten, ist nicht irgendeine Katastrophe, sondern der Verlust an Lebensfreude, sagt ein Paläontologe. dann kommt einem so die Frage, was ist denn mit den Leuten passiert, die überhaupt keine Freude mehr haben? Man hat ihnen fast so vom Gefühl nachher, hat man ihnen ihr Spielzeug weggenommen. Also ganz schlimm war am Anfang so die Reaktionen darauf, dass es keine Sportschau mehr gibt, weil keine Fußballer mehr in großen Stadien rumlaufen. Und ein anderes Spielzeug. Man kann nicht mehr in die Kneipe gehen, man kann das nicht mehr. Überall nimmt man mir das weg, was ich spielen will. Und es ist nicht mehr. Diese Art von Lebensfreude ist noch nicht unbedingt gemeint, aber sie deutet in die Richtung. Wenn da nichts ist, was mich erfüllt, leider Gottes, wenn es auch ganz harmlose Dinge sind, dann ist das etwas, was ich fürchten sollte, wie eine Katastrophe. Ich habe mir dann gedacht, wie kommt das eigentlich dazu? Warum stehen auf den Plakaten so Ausdrücke wie Deutschland ist ein Gefängnis? Warum empfinden Menschen das als Gefängnis? Weil diese Bestimmungen da sind, dass man so und so sich verhalten soll, damit es nur ja nicht weitergeht, nur ja keinen noch größeren Schaden nimmt, wird als Gefängnis erlebt. Tja, das ist wohl eine Innenerfahrung. Und ich möchte das ein bisschen deutlicher machen mit einer ganz simplen Geschichte. Zwei Leute laufen beim strömenden Regen durch eine Stadt, sagen wir mal. Es regnet. Das eine Leut hat gerade seine Stellung verloren. Wahrscheinlich auch ein bisschen aus eigener Schuld und so. Er ist wütend über sich. Und seine Freundin hat gesagt, jetzt reicht es eh schon. Ich steige aus unserer seltsamen Beziehung. Und der läuft so durch den Regen und denkt sich, das hat gerade noch gefehlt. Jetzt reicht's. Es regnet zwar noch, jetzt bin ich patschnass. Und wie der die Welt erlebt, so sieht es in seinem Inneren aus. Und der andere läuft und sagt, wow, es regnet. Die Natur atmet auf, frische Luft. Das ist genauso, wie als wir uns zum ersten Mal trafen. Und er ist gerade auf dem Weg zu seiner Freundin. Der gleiche objektive Tatbestand wird komplett verschieden erlebt. Unser Innenleben ist nicht einfach so festgelegt. Ob ich diese Beeinschränkung unseres Lebens als eine halbwegs verstehbare Notwendigkeit ansehe, aus der man doch noch einiges Gute herausholen kann, oder ob ich es als ein Gefängnis erlebe, das hängt mit meiner Innenerfahrung zusammen. Und das ist nicht nur Schuld dieser Leute. Wie kommt es dazu, dass ein Herz hart wird? Also es gibt einen tollen Spruch, ich entschuldige jetzt mal, dass ich mal in andere Tasche greife, von Johannes Paul II., ich weiß nicht, ob der bekannt ist. Er sagt, das schlimmste Gefängnis ist das verschlossene Herz. Also ein hartes, verschlossenes Herz, das schlimmste Gefängnis. Der Mensch erlebt sich eingesperrt. Und seine Außenerfahrung ist so. Deutschland, das Gefängnis. Seine Innenerfahrung. Manchmal aus der Geschichte entstanden, in der dieser Mensch groß geworden ist. Versuch das nochmal. Die wollen nur unseren Gottesdienst mitmachen, nicht? Aber anstatt jetzt schön zu landen oder so etwas. Nein, sie fliegen immer drüber. Gut. Wie geschieht das, dass das menschliche Herz langsam, aber sicher verhärtet? Das ist eine Geschichte, die in manchen Leben wirklich dramatisch sich ereignet hat, dass von klein auf irgendwo Ablehnung, ständige Kritik, wenig Annahme, jedes Mal ist es so ein kleiner Stein. Dann das Mobbing in der Schule, manchmal fängt das ja schon im Kindergarten an, das Mobbing, weil man nicht so ganz so aussieht wie die anderen oder wie auch immer, was auch immer. Stein um Stein um Stein wird um einen herum gebaut. Und irgendwann steht die Mauer. Und ich bin geschützt. Ich bin jetzt lebenstüchtig. Ich kann es aushalten. Aber ich bin auch irgendwo nicht mehr in der Lage, die Welt wirklich so zu sehen, wie sie ist. Menschen so zu sehen. Ich habe eine Mauer um mich herum. Ein ganz, ganz tragischer Vorgang im Leben von einem Menschen. Und wir kennen, glaube ich, alle solche Menschen, die kommen aus ihrer selbstgewählten Gefangensein nicht mehr heraus. Das verschlossene Herz ist das eigentliche schreckliche Gefängnis. Und wenn man jetzt mal in die Bibel hineinschaut, dann sieht man, wie oft da jetzt nicht so sehr von Seele die Rede ist, das kannten die ja nicht, aber von Herz, so diese Personenmitte, dieses, wo alle unsere Gefühle hineinkommen, aber auch hinausgehen, wie oft dieses Herz erwähnt wird. Immer wieder. Und wie wichtig es Gott ist, dass dieses Herz halbwegs gesund bleibt, trotz all dem, was ein Mensch durchmachen muss. Deswegen bietet er ja auch an, ich will doch bei dir bleiben. Du bist nicht alleine. Sei nicht so niedergedrückt, wenn man dich runtermacht. Für mich bist du unendlich wertvoll. Es gibt so viele Worte Gottes, die einfach sagen wollen, hey, bleib an dem Wichtigsten dran hängen. Das ist der Gott, der dich geschaffen hat und der anders von dir denkt als vielleicht die ganzen Menschen um dich herum. Gott möchte in einer solchen Krise, wie wir sie durchmachen, auch zu uns zeigen, dass das Leben Lebensfreude haben kann. Auch wenn es bescheiden ist. Aber es hat Lebensfreude. Manche haben das vielleicht sogar schon entdeckt. Ihr könnt ja mal die letzten Wochen so ein bisschen Revue passieren lassen, was euch alles eingefallen ist, um irgendwie auf einen guten Nenner zu kommen. Manche haben den Gartenmarkt entdeckt und pflanzen neue Pflänzchen in den Garten hinein. Oder man entdeckt wieder einmal, was es eigentlich für eine tolle Sache ist, ohne jeden Zweck und Sinn durch die Natur spazieren zu gehen. Sagen, meine Güte, was für eine Welt, in der ich leben darf. Wir haben das Glück, dass wir das im Mai in erster Linie durchmachen mussten. Und das war ein wunderschöner Monat, der uns geholfen hat, über diese ganz dämliche Zeit hinwegzukommen. Also ich stelle mir sowas im November vor, dann gute Nacht. Also Gott hat auch, ich denke mal, mit seiner Liebe und mit seinem Humor auch ein bisschen dafür gesorgt, dass wir zumindest jetzt einmal auch sagen können, es waren auch Zeiten dabei, wo ich gesagt habe, ist alles viel ruhiger geworden. Jetzt macht mir das Gehen auch außerhalb von der Wohnung. Ich gehe dann auch mal gerne alleine. Und ach, ich wusste gar nicht, dass es so viele Vögel gibt, die so singen. Oder wie auch immer, nicht? Da ist das die erste Schiene, die durch das Coronavirus uns sozusagen hingelegt wurde. Guck doch mal, du bist in einer sehr reichen Welt. Und das meine ich jetzt nicht von den Finanzen her, sondern von dem, was dir überall sozusagen Hinweis sein kann, da ist noch jemand, der dich kennt und der für dich sorgt. Und du musst nur ein offenes Herz haben, dann wirst du das erleben. Viele Dinge erleben wir viel intensiver, als es vorher der Fall war. Man schämt sich ein kleines bisschen drüber, sagt, meine Güte, einfach so dahin rattern mit normalem Betrieb, was ist das, war das wirklich alles? Und dann merken wir, hey, ich merke so etwas wie eine neue Sensibilität. Erst recht, was Begegnungen anbelangt. Wie war das noch vor 2 Wochen? Ne? Man konnte ja schier nicht zusammenkommen, noch sonst was. Keine Gemeinschaft über den engsten Kreis hinaus. Ist ja gut. Man lernt ja auch seine Kinder ganz neu kennen. Vor allen Dingen dann, wenn man noch vielleicht ein paar neue Spiele da hat, die man mit ihnen spielen kann, außer dass die hinter ihrem Handy oder Laptop verschwinden. Aber sonst eine neue Aufmerksamkeit für Menschen, mit denen man gerne wieder mal zusammen wäre. Ja, selbst die Leute, die einem schon auch ein bisschen mal auf die Nerven gegangen sind. Da gibt es dann so eine Tante, eine Großtante, die ein bisschen schräg ist und wo man sagt, ja, wir müssen sie ja wieder mal besuchen gehen und es fällt einem so schwer, nicht? Man geht dann so, ach ja, geh mal halt. Aber jetzt, ihre immer wiederkehrenden Geschichten von der Nachbarin, die das und das und das, das nimmt man jetzt lächelnd in Kauf. Man kann wenigstens zusammen sein. Man kann zusammen sein. Neue Begegnungen, die wieder aufgefrischt werden, die vielleicht viel intensiver sind, als sie vorher waren. Wir kommen runter von dieser absoluten Selbstverständlichkeit. Wenn das kein positiver Effekt ist, die Frage ist, ob er länger anhält. Aber ich denke mal, jeder dieser Dinger, die wir zu Hause vielleicht an die Wand hängen sollten, sollte uns daran erinnern, lebt ein bisschen intensiver. Langer Rede, biblischer Sinn. Gott sagt einmal, durch den weisen Salomo. Jetzt kommt der Vers als Ganzes. Mehr als auf alles andere, und jetzt versteht ihr das hoffentlich auch genau in dem richtigen Sinn, mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz. Denn es bestimmt dein Leben. Ob ich nun doch trotz allem froh sein kann, dass ich diese Freude am Leben, wie es Teilhard de Chardin gesagt hat, dass ich das zumindest weiß und auch ein Stück weit erlebe und erfahre, das bestimmt mein Herz. Wenn mein Herz nicht gepflegt wird in irgendeiner Form, auch in der Beziehung zu dem, der mich liebt, dann stehen wir ganz arm da. Aber wenn Gott selber sagt, mehr als auf alles andere, achte auf dein Herz, denn es bestimmt dein Leben. Und das ist ein Auftrag für den Rest unseres Lebens. 100 Jahre nach Corona gilt das immer noch. Amen.